Schönen guten Morgen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zum Thema Gebet. Und wir schauen uns ganz viele unterschiedliche Aspekte an, so vielleicht auch Dinge, wo man erstmal fragt, okay, was hat das jetzt mit Gebet zu tun? Aber ja, verschiedene Punkte. Und heute soll es ja um ein Bild gehen im Prinzip, was uns helfen kann, in die Gegenwart Gottes zu treten. Zu beten, mehr als nur ein Monolog zu Gott. Und das ist das Bild von der Stiftshütte, die wir in der Bibel finden. Weil die Stiftshütte, wie wir sie aus dem Alten Testament herkommen, ein Ort ist, der für Begegnung mit Gott steht. Die Stiftshütte bietet uns ein Muster für die Gemeinschaft mit Gott und kann uns helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen und in seine Gegenwart zu treten. Und jetzt, wenn ihr denkt, oh, die Stiftshütte, ich erinnere mich im zweiten Buch Mose, da gab es so ein paar Kapitel, wo beschrieben würde, wie wird die gebaut und so, ist das überhaupt alles, ja, warum steht das überhaupt in der Bibel? Also warum finden wir so eine IKEA-Anleitung in der Bibel, wie man jetzt so ein Zelt zusammenbaut? Dann merken wir doch dadurch, dass es in der Stiftshütte in über 50 Kapiteln in der Bibel irgendwie Thema ist und beschrieben wird und detailliert aufgeschrieben wird, wie ist die gebaut, dass doch da irgendwie Bedeutung liegt. Und die Stiftshütte ist nicht nur ein Bild, was wir im Alten Testament finden, sondern genauso im Neuen Testament bis hin in die Offenbarung hinein. Im Neuen Testament besonders ist der Hebräerbrief, da finden wir im Prinzip 4 Kapitel darüber, über die Bedeutung von der Stiftshütte. Und eine von diesen zentralen Bedeutungen oder eine der zentralen Stellen, wo sie auch bildlich uns hilft, zu verstehen, was passiert, vielleicht auch in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt, lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 10. Dort steht, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, also von Jesus, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und in diesem Satz, in diesem Vers steckt unglaublich viel Bildliches auch schon drin. Zum Beispiel dieser Vorhang, auch Opfer, ein Weg zum Leben hin. Und das sind alles Bilder, die im Prinzip gründen auf dieser Stiftshütte. So wie diese Stiftshütte aufgebaut ist. Also es musste irgendwie wichtig sein, warum wir wissen, wie sah dieses Ding aus. Stiftshütte, so nennen wir sie oft hier im Deutschen, heißt so, weil sie gestiftet wurde, weil das Baumaterial Geschenke waren im Prinzip vom Volk, freiwillige Gaben, um eben dieses Zelt, diese Begegnungsstätte zu errichten. Und der Kern von dieser Stiftshütte ist, dass sie ein Ort der Begegnung ist. Der Begegnung mit Gott. Und ganz am Anfang im zweiten Buch Mose, das Volk Israel, die befinden sich in der Wüste. Und die 10 Gebote bekommen sie von Gott. Und viel länger als die 10 Gebote ist die Beschreibung, wie soll diese Stiftshütte gebaut werden. Und das Besondere, Gottes Gegenwart wird sichtbar. In der Mitte, ja, von diesem ganzen Lager der Israeliten wird dadurch sichtbar durch eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht. Und wir können uns ja mal ein Bild anschauen, wie das Ding ungefähr ausgesehen hat. Dem einen oder anderen wird das ja schon mal bekannt gewesen sein. Das stand wirklich in der Mitte vom Lager des ganzen Volkes Israel, umgeben mit so einem Zaun aus Leinen, also relativ einfach. Ihr seht oben rechts mal so einen Vergleich mit einem Fußballfeld. Gar nicht so groß jetzt unbedingt. Und einerseits aus ganz einfachen Materialien hergestellt und doch auch mit einigen trotzdem Kostbarkeiten versehen. Und neben dem Eingangstor gibt es halt die wichtigen Bereiche, waren der Brandopferaltar, das Kupferbecken und dann natürlich innen drin die Elemente des Minora, des siebenarmigen Leuchters, des Tisches mit den Schaubroten drauf und eines Räucheraltars. Und dahinter, hinter diesem Vorhang, den wir auch gerade schon hatten, war wirklich das Allerheiligste, wo Gott gesagt hat, dort bin ich wirklich gegenwärtig als Person. Dort throne ich sozusagen auf dem Deckel der Bundeslade. Dort ist mein Thron. So sah das Ding ungefähr aus. Eine andere Bezeichnung dafür ist Tabernakel. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch geläufig. Das ist lateinisch für Zelt. Und wir finden dieses Motiv von diesem Zelten, das, was es ja ursprünglich ist, diese Stiftshütte, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott möchte bei seinem Volk zelten. Das lesen wir sogar, wenn wir am Anfang im Neuen Testament lesen. Auch dort wird dieser Rückschluss direkt gemacht, zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, wo wir lesen können: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses Wohnen, dass Jesus kommt, um bei uns zu wohnen, das ist Anklang dessen an diese Stiftshütte. Und das wörtliche Übersetzung von Wohnen, die wir auch an vielen Stellen bis hin in die Offenbarung finden, ist Zelten. Also Gott zeltete bei uns. Gott möchte bei seinen Menschen zelten. Und dieses Bild finde ich immer so cool, weil das stellt etwas Freundschaftliches, Kumpelhaftes, ein bisschen Intimes sogar dar, weil wenn ihr schon mal gezeltet habt, wisst ihr, ein Zelt nacheinander, man kriegt mit, was auch da so sonst so um und drum passiert. Also ist das, hat man zwar einen gewissen Raum, aber es ist wirklich dicht beisammen. Gott möchte ganz nah bei den Menschen zelten, bei den Menschen wohnen. Eigentlich, wenn wir an Gott denken und uns daran erinnern, wie mächtig und wie groß er ist, dann könnte man doch meinen, er müsste den größten, mächtigsten Palast aus Steinen, aus Marmor haben. Ja, Straßen von Gold. Und der Tempel, der später sozusagen der Ersatz war auch für dieses Zelt, der war ja auch schon ein bisschen prunkvoller. Aber nein, hier in der Wüste sagt Gott: Es reicht mir, einen Ort zu haben, der mit 2,25 Meter hoch Leinen eingezäunt ist. Es muss kein toller goldverschlagener Zaun sein um dieses Areal, sondern es muss mobil sein, ein Heiligtum, was sich bewegen kann. Und es reicht auch, wenn es aus Leinen hergestellt ist. Gott selber wird doch sich darum kümmern, dass auch dieser Ort nicht zerstört wird von Unwetter oder ein Tsunami da durchfegt oder so. Das ist das Praktische. Wenn Gott wirklich präsent ist, dann wird einem das nie passieren. Völlig, total praktisch. Und ein bisschen schön ist es trotzdem auf der anderen Seite. Wir lesen davon, dass es trotzdem vergoldet ist, dass kostbares Holz verwendet wurde, weil es trotzdem als einen ganz schwachen Abglanz dafür stehen soll, dass Gott herrlich ist und heilig ist. Aber ich glaube, diese Edelmetalle und das, was da verbaut ist, können das nicht mal in Ansatzweise widerspiegeln, diese Herrlichkeit und Größe Gottes. Und dieses Bild von der Stiftshütte wird auch im Neuen Testament, im Neuen Bund, dass es uns hilft zu verstehen, wie sich Gott seine Wohnung vorgestellt hat. Und das Neue Testament lehrt uns, wie möchte Gott wohnen bei den Menschen? Er wohnt durch den Heiligen Geist sogar in uns drin. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Oder etwas später, Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Auch der Hebräerbrief beschreibt es ziemlich gut weiter. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch zum Allerheiligsten. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ganz viel Theologie, was verbunden ist, was Rettung bedeutet und alles mit bildhafter Sprache, die wir finden in diesem Heiligtum, in der Stiftshütte schon im Alten Testament. Damals war es ja noch so, dass man höchstens in diesen Vorhof hereingekommen ist und nur die Priester, die für Gott ausgesonderten Leute durften in diesen Vorhof des Heiligtums, in dieses innere Zelt hineintreten und nur ein einziges Mal im Jahr durfte nur der Hohepriester einmal kurz in das Allerheiligste treten, in den ganz hintersten Ort dieses Zeltes, wo eben die Bundeslade steht und wo Gottes Herrlichkeit präsent ist. Die Beschreibung auch dessen, wie dann der Hohepriester dann in dieses Allerheiligtum einmal im Jahr hinein durfte, die sind auch gigantisch, denn als erstes wurde das ganze Zelt eingenebelt. Es wurde so viel geräuchert, dass man gar nichts mehr gesehen hat. Und der Priester, der oft sonst auch Gewand hat, was auch mit ganz viel Symbolik bestückt war, hat alles abgelegt und ist vor Gott getreten mit seinem Leinengewand. Ich stelle mir das so vor, wie als wenn er da durch diesen Nebel durchgewabert ist von diesem Rauch und Qualm und durfte jetzt in dieses Allerheiligste treten, um dort auch vom Opferblut zu besprengen. Das war etwas ganz Besonderes, diese ganz besondere in Gottes Gegenwart treten. Und Jesus Christus hat den Unterschied gemacht. Der hat diesen Weg frei gemacht, dass wir als ganz normale Leute auch von ihm berufen sind, ausgesondert zu sein und Priester zu sein. Und das gibt uns das Vorrecht, nicht nur ins Heiligtum, also noch näher, ein Stückchen näher heranzugehen an Gott, sondern das gibt uns das Vorrecht, durch den Vorhang durch, der zerrissen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ins Allerheiligste direkt zu gehen und direkt in die Gegenwart Gottes zu treten. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 spricht davon. Ihr seid jedoch das von Gott erwählte Volk. Ihr seid als Volk, jeder Einzelne, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind berufen, als seine Kinder auch Priester zu sein und haben dieses Vorrecht. Wir dürfen wirklich in dieses Allerheiligste treten. Und das nicht nur einmal im Jahr und nicht nur mit vollgeräuchert und sonst irgendwie, sondern wir dürfen jederzeit in dieses Allerheiligste treten und direkt in Kontakt mit Gott sein. Und das ist möglich gemacht durch das perfekte Opfer auf diesem Brandaltar. Früher haben die Leute Tiere gebracht oder Speisen gebracht auf dem Brandopferaltar, um ein Zeichen, sozusagen als Zeichen dafür, dass die Schuld, die zwischen Gott und den Menschen steht, bedeckt werden muss, gesühnt werden muss. Und Jesus war ein für alle Mal das perfekte Opfer. Also wenn wir noch einmal auf diese Stiftshütte schauen, da finden wir verschiedene Aspekte. Wir finden einen Eingang, wenn wir dort auf diese Stiftshütte zugehen. Ein Eingang Richtung Osten, es sollte immer in Ost-West-Richtung aufgebaut sein. Ein Brandopferaltar, Waschbecken. Sogar die Säulen am Eingang des Zeltes, zwei von denen hatten sogar Namen. Selbst da steckt Bedeutung drin. Der siebenarmige Leuchter, die Schaubrottische, Räucheraltar, der Vorhang zum Allerheiligsten und das Allerheiligste mit der Bundeslade selbst. Wie kann uns jetzt also diese Stiftshütte helfen, mit Gott in Begegnung zu treten? Ich glaube, wenn wir uns vor Augen führen und uns vielleicht diese Stiftshütte wirklich mal bildlich vorstellen, dann kann es uns helfen, mit Gott in Begegnung zu treten und hilft uns vielleicht auch mehr als ein Monolog einfach in den Raum gesprochen zu sein, sondern drückt ein Suchen, eine Sehnsucht danach aus, Gott zu begegnen und seine Gegenwart zu suchen, zu begegnen, zu sehnen. Es kann uns im Gebet leiten. Es kann eine Hilfe sein, die du dir gerne mal näher anschauen darfst, um ins Gebet zu treten und um wirklich mit Gott im Kontakt zu sein, auf verschiedenste Arten und Weisen. David hat diese Sehnsucht einmal ausgedrückt im Psalm 27. Eines habe ich vom Herrn erbeten Und das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und ich finde es krass, welche Sehnsucht er danach hatte, diesem großen Gott nahe zu sein und zu ihm zu begegnen. Und welches Vorrecht haben wir, dass wir direkt ins Allerheiligste dürfen und nicht diese Trennung mit dem Vorhang da ist oder noch weiter vorne draußen, dass wir stehen bleiben müssen. Und Gott ist auch nicht darauf beschränkt, dass wir ihn da begegnen, sondern auch im Alten Testament ist er den Leuten schon vor der Stiftshütte begegnet. Oder wenn Gottes Herrlichkeit den Tempel oder die Stiftshütte erfüllt ist, dann ist es so passiert, dass die Leute, auch die Priester, gar nicht reingehen konnten, um ihren Dienst zu tun, weil Gottes Herrlichkeit so mächtig da war. Weil die Leute gemerkt haben, Gott ist da. Er zeigt sich uns. Er möchte uns begegnen. Boah, stellt euch das mal vor, wenn wir das erleben in unseren Gebetszeiten, in denen wir Gott suchen und auch wenn wir es hier zusammen tun und wir erleben das, dass das Haus erfüllt ist, weil Gott einfach da ist und wir gar nicht näher an ihn heran können, weil er alles so erfüllt und einhüllt. Und diese einzelnen Stationen der Stiftshütte, die sind nicht starr, sondern sie helfen uns, erinnern uns, Gott zu begegnen auf vielfältige Weise. Der Eingang dieses Bereiches, dieser Stiftshütte, da hängt ein vierfarbiger Vorhang, vielleicht eine Einladung, hier wird es bunt, Gott zu begegnen, ist bunt, da ist Vielfalt da, es ist Fröhlichkeit da. Der Eingang war ungefähr 9 Meter breit, Richtung Osten, auch ein Statement, wahrscheinlich so, dass der Eingang zum Osten hin, das bedeutete, man wendete sich von Osten ab und musste dann Richtung Westen aufs Zelt schauen, weil in der damaligen Zeit war einer der größten Götter der Sonnengott, der verehrt wurde und viele Tempel waren deswegen Richtung Osten ausgestellt. Aber nein, wenn du in den Tempel getreten bist, wenn du Gott gesucht hast, dann hast du dich nicht zur Sonne gewandt, sondern hast dich dem wirklich einzig wahren Gott, der wirklich die Sonne geschaffen hat, zugewandt, um ihm zu begegnen. Und die Psalmen beschreiben es vielfach. Auch vielleicht ein bisschen nostalgisch, in Erinnerung an gute Zeiten, wie zum Beispiel Psalm 42. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Ich lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, eine gute Erinnerung, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, dass nicht immer die Umstände von uns entscheidend sind, aber dass es trotzdem uns erfüllen kann mit Dank, mit Jubel, mit Freude, mit Bewegung, mit Lobpreis, wenn wir in Gottes Gegenwart treten. Der Psalm 100 drückt es so schön aus. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore, in dieses Zelt der Begegnung mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr und seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Und wenn wir jetzt also eintreten in dieses Zelt der Begegnung, dann treten wir ein und schauen auf den Altar. So könnte der ausgesehen haben, mit 4 Hörnern. Dort wurde geopfert, dort wurde Blut dran gesprengt. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht immer das schönste Bild, dass man da so mit Blut rumspritzt. Aber es ist ein Zeichen, was es bedeutet, zu sündigen oder wie krass heilig Gott ist und welche Auswirkung Sünde und Zielverfehlung vor Gott hat. Nicht in dem unterwegs zu sein, wie es Gott gefällt. Der Brandopferaltar kann für uns eine Erinnerung sein, einfach meine Schuld niederzulegen, abzulegen und abzugeben. Wir müssen nichts opfern, weil an unserer Stelle ein für alle Mal Jesus Christus sein Blut hier vergossen hat. Auch das ist ein Geheimnis, was wir im Neuen Testament finden. Nochmal ein ganz kurzer Ausflug. Das Vorbild, was wir hier auf der Erde hatten, das Abbild dieser Stiftshütte, das existiert real bei Gott in seinem Thronsaal. Und dort im Himmel bei Gott hat Jesus auf dem Altar sein Blut vergossen. An diesem Brandopferaltar sind wirklich irgendwann so Platten angeschlagen worden, als Leute rebelliert haben. Und als Erinnerung an Rebellion wurden nachher so Platten an den Altar befestigt, die uns erinnern können. Auch unsere Rebellion vor Gott können wir dort an dem Altar niederlegen. Das wahre Brandopfer hat Jesus gegeben. Ich bin jetzt sogar in der Rolle als Priester. Und das beinhaltet aber trotzdem auch, eigentlich mein ganzes Leben Gott hinzugeben. Und an so einem Altar, wenn wir uns das vorstellen, dann ist es zum Beispiel auch gerechtfertigt, dass man vielleicht mal niederkniet. Vielleicht ein Eingeständnis seiner eigenen Schuld, aber auch vor allem in Ehrfurcht dessen, dass Jesus ein für alle Mal das perfekte Opfer auf diesem Altar gegeben hat und sein Blut vergossen wurde. Dieser Brandopferaltar ist ein Ort der Befreiung, dass ich mir bewusst machen kann, Jesus hat mich frei gemacht, ein für alle Mal. Dieser Brandopferaltar war in der damaligen Zeit ein Ort der Zuflucht. Wenn du angeklagt wurdest in bestimmten Fällen, dann konntest du dorthin rennen und dich an den Hörnern festhalten. Und dir wurde besonders gewährt, dass dann dort gerecht Gericht gehalten wurde. Die nächste Station, wenn man sich vorstellt, in diesem Heiligtum nach dem Brandopferaltar weiterzugehen, war ein Wasserbecken oder ein Waschbecken. Das bestand wahrscheinlich aus Spiegeln. In Spiegeln, in denen sich der Himmel gespiegelt hat. Aber es gibt auch die Warnung, dass man sich selber zu sehr darin betrachten konnte, auch nur auf sich fixiert wird. Aber das Neue Testament sagt, hier ist vor allem auch ein Wasserbad im Wort gemeint. Eine Erinnerung dessen, dass wir uns reinigen können. Auch die Taufe klingt hier drin an. Ein Wasserbad. Ein Bad, was uns reinigt. Und das ist zum Beispiel, wenn wir in Gottes Wort lesen. Im Epheserbrief wird davon gesprochen, dass Heiligung passiert durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, Vers 26. Wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, dann verändert das was. Gottes Wort geht nicht leer, kommt nicht leer zurück. Sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen bedeutet im gewissen Sinne eine Waschung, ein neues Hervorbringen, ein Reinigen. Was passiert dadurch, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen? Sich mit dem zu füllen, was Gott wichtig ist. Wasser des Lebens ist auch ein Symbol, was hier mitschwingt. Seine Gedanken und sich selber verändern zu lassen durch Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Bibellesen, ob ihr jedes Mal, wenn ihr die Bibel aufschlägt, immer die Begeisterung spürt und sofort merkt, ja, Gott spricht unbedingt zu mir. Sondern es gibt, so empfinde ich zumindest, auch Tage, da liest du, weil du weißt, es ist gut. Auch wenn es dich jetzt persönlich nicht so catcht wie vielleicht an anderen Tagen oder man denkt, okay, was sagt mir das heute? Aber ich glaube, dass dieses Kontinuierliche, dass es uns verändert. Auch wenn wir nicht jeden Tag das sofort merken, es passiert eine Veränderung durch kontinuierliches Lesen in seinem Wort. Und nach diesen zwei, nach dem Brandopferaltar, nach diesem Waschbecken, dann geht es zu auf das Heiligtum, auf das eigentliche Zelt. Am Eingang sind 5 Säulen und von 2 Säulen wissen wir sogar, dass sie benannt wurden, dass sie Namen hatten. Das lesen wir im 1. Königebuch, Kapitel 7. Da heißen die Säulen Jachin und Boas. Das bedeutet, er wird befestigen, Jachin, und Boas, in ihm ist Stärke. Sogar die Säulen in Gottes Heiligtum haben Namen und Bedeutung. Das kann für uns eine Erinnerung sein, Gottes Namen anzuschauen. Uns zu erinnern, welche Verheißungen allein in seinem Namen liegen. Eine der coolsten Beschreibungen, wofür Gottes Name steht, ist, eine Beschreibung, die wir in der Bibel finden, ist, dass Gott ein Held ist. Und wenn wir uns mal vorstellen, selbst die Säulen weisen darauf hin, auf die Größe von Gott. Gott ist ein Held. Wie stellt ihr euch einen Held vor? Aus irgendwelchen tollen Kino-Epos oder so. Dass der Held ist, wenn alles verloren scheint oder wenn alles niedergeschlagen ist und können wir je gewinnen und dann kommt der Held. Und der reitet ein auf dem Pferd oder kommt und alle vielleicht trotz Unterlegenheit fangen an zu jubeln. Wow, hier kommt der Held. Hey, so ist Gott. Gott ist mächtig, Gott ist herrlich. Er ist der Held. In ihm liegt alle Hoffnung wortwörtlich. In Jesaja 9, Vers 5 kann uns eine Hilfe sein, uns zu erinnern. Da finden wir direkt 5 Namen von Gott. Dort steht ganz bekannt, wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Alles Namen von Gottes Herrlichkeit und Größe. Und diesen Gott, den darf man sich nahen, wenn man in dieses Heiligtum hineintritt. Das sind die Säulen, so mächtig, die so herrlich ist unser großer Gott. Und dann in dieses Zelt hineinzutreten, in diesen Vorraum, das ist manchmal vielleicht auch ein Bild, wie wir uns empfinden oder der Ort, wo wir uns manchmal empfinden in unserem Leben. Wir sind schon, der Zugang zum Allerheiligsten ist frei. Wir dürfen zu Gott treten. Es ist schon da und noch nicht ganz vollendet. Wieder diese kleine Spannung. Der Weg ist frei. Wir dürfen zum Vater kommen, aber die Verheißung, dass Gott wirklich bei uns Menschen sichtbar zeltet, das finden wir in der Offenbarung. Das wird passieren, wenn Jesus einmal wiederkommt. Wir finden 3 Dinge in diesem Vorraum. Vielleicht 3 Dinge, die uns erinnern an die Trinität Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Leuchter, die Menora, ein 7-armiger Leuchter, der steht vielleicht ganz besonders für den Heiligen Geist. Für die Bitte, die wir aussprechen können vor Gott, um Fülle. Jeden Morgen mussten Priester diesen Leuchter nachfüllen, das Öl nachfüllen. Das musste ein ganz besonders reines Öl sein, damit es nicht zu sehr raucht. Es musste geputzt werden. Und es ist eine Erinnerung daran, Gott möchte auch uns füllen. Die Salbung nachfüllen. Eine Erinnerung, wenn wir vor Gott treten im Gebet, uns diesen 7-armigen Leuchter sehen und sagen, Gott, füll mich wieder neu. Heiliger Geist, ich möchte dir begegnen. Die 7 Arme stehen klassisch nach Jesaja 11 für die 7 Geister, die wir auch in der Offenbarung wiederfinden, die einfach verschiedene Aspekte darstellen von Gott, dass Gott Herr ist, dass in ihm Weisheit ist, dass er der Geist des Verstandes ist, der Geist des Rats, Geist der Kraft, Geist der Erkenntnis und Geist der Furcht des Herrn. Alles verschiedene Aspekte von Gott und alles Aspekte, wo wir bitten können, Gott, füll mich neu. Füll mich neu. Und Gottes Verheißung ist, wenn er gibt, dann ist das nicht nur ein bisschen, sondern er gibt im Überfluss. Der Tisch mit den Schaubroten, ein Bild für Jesus. Ein Anklang, natürlich damals ein Zeichen mit 12 Schaubroten drauf für die Freundschaft und Treue Gottes mit dem Volk Israel und den 12 Stämmen. Ein Zeichen, dass Gottes Treue für Israel und sein Volk, für seine Stämme jeden Tag neu ist und da ist, selbst wenn das Volk Gottes untreu wird. Und was wir wiederfinden im Neuen Testament, erfüllt in dem Symbol des Brotes, wo wir lesen können, Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Er ist treu. Eine Erinnerung vielleicht ans Abendmahl, was wir auch gleich feiern wollen. Essen vom Brot des Lebens. Das dritte im Vorhof, im Vorraum des Heiligtums, der Räucheraltar. Wohlgeruch, Dank, ein Ort der Fürbitte. Das war ein Ort, wo die Priester und auch der Hohepriester eingestanden ist für sein Volk. Wo sie ganz nah an Gottes Heiligtum dran stehen durften in seiner Gegenwart, um ihn anzubeten, einen Wohlgeruch zu verbreiten, ihm zur Ehre, aber auch ihm die Anliegen des ganzen Volkes zu bringen und Fürbitte zu halten. Auch ein guter Ort, um niederzuknien, ganz nah in dieser Gegenwart Gottes, voll Herrlichkeit und Duft. Und dieser Duft, der dort verbrannt wurde, war ein ganz besonderer, eine ganz besondere Mischung. Das können wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 30 lesen. Aus bestimmten Teilen zusammengesetzt. Und nur dort, nur an dieser Stelle durfte man Räucherwerk in dieser Mischung und Zusammenstellung verbrennen. Das war ein besonderer Duft für Gott. Extra für ihn. Das hat etwas Besonderes gemacht. Du konntest in die Nähe treten und du wusstest, wow, so riecht Gottes Gegenwart. Wie cool wäre das denn, oder? Wenn wir im Gebet riechen können, wow, ich bin Gott ganz nahe. Mit allen Sinnen Gott zu begegnen. Jerusalem, wenn man sich Jerusalem früher genähert hat, dann konnte man riechen, hier ist der Tempel aktiv, ist Gottes Gegenwart präsent, hier wird Gott angebetet, hier wird Fürbitte gehalten, hier kann ich Gott nahe sein. Und ein guter Ort, ja, vielleicht auch wieder in Anbetungshaltung, ausgestreckt, niederkniend, auf dem Boden liegend vor Gott zu verweilen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich schütte mein ganzes Herz vor dir aus mit Dank, mit Lobpreis, aber auch mit der Fürbitte, mit dem, was ich für mich beten kann und als Priester auch für andere, mit der Fürbitte für das ganze Volk, für die Regierung. Damals bei Gott war das mit der Regierung ja noch so eine Sache. Damals, als diese Stiftshütte gebaut wurde und das Volk Israel umhergezogen ist, da gab es eine Theokratie. Theokratie bedeutet, Gott war der Herrscher. Alles hat sich nach Gott ausgerichtet. Alles war danach ausgerichtet, was tut Gott? Wo führt er uns hin? Wo ist er präsent? Und der erste Blick morgens war nicht aufs Handy, sag mal, was ist denn jetzt hier Social Media so aktiv und wer hat mir bei WhatsApp geschrieben, sondern der erste Blick wird wahrscheinlich raus gewesen sein, was macht die Wolkensäule? Wenn sie sich erheben hat, dann heißt es Aufbruch, Zelte packen, es geht weiter, Gott führt uns. Gott führt uns in Richtung des verheißenen Landes. Und wenn die Wolke sich niederlässt, dann heißt es, okay, jetzt können wir bleiben, wir können ausruhen, wir sind jetzt erstmal hier. Alles war ausgerichtet auf das, was Gott tut, wie er führt, wie seine Gegenwart unterwegs war. Wie cool, oder? Also Hammer. Und dann das Allerheiligste, wir müssen mal zum Schluss kommen. Das ist einfach so cool eigentlich, was da so drin steckt. Und das ist nur so ein, ja, könnte noch von jedem ganz viel reden. Das Allerheiligste, ein Vorhang, auf dem Cherubim abgebildet sind. Ein Vorhang, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester reingehen durfte. Die Cherubim, Engel, die auch das Paradies bewacht haben mit feurigen Schwertern, die einem nochmal zeigen, ey, hierhinter ist Gottes Gegenwart. Und es ist passiert, wenn jemand unwürdig in die Gegenwart Gottes gekommen ist, auch in die Stiftshütte und meinte, er selber könnte ja in Gottes Gegenwart treten, dann ist es passiert regelmäßig, dass die Leute umgefallen sind und tot waren, weil sie nicht bestehen konnten in der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Und wir haben das Vorrecht, wir dürfen, weil Gott uns heilig macht. Dieser Vorhang steht aber auch dafür, für ein Ausharren, für ein Warten auf Gottes Gegenwart. Bei der Kreuzigung ist es dunkel geworden von der 6. bis zur 9. Stunde. Es dauerte und dann schrie Jesus auf, es ist vollbracht und starb und dieser Vorhang zerriss. Der Weg ins Allerheiligste war frei. Auch die Cherubim, die können uns nicht mehr aufhalten. Wir dürfen in Gottes Gegenwart, in Gottes Thronsaal treten. Wir dürfen staunen über die Größe Gottes. Wir können uns in dem Bild bewusst machen, vielleicht auch diesen Schritt, diesen letzten Schritt ins Allerheiligste, ja, wie die Hohepriester das getan haben. Allen Klimbim und alle schöne Kleidung abgelegt, in dem Bewusstsein, ich habe nichts zu bringen zu Gott, aber ich darf eintreten in seine Gegenwart. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts bezahlen, ich muss nichts irgendwie tun. Ich darf einfach, wie ich bin, kommen zu ihm. Und das Allerheiligste, die Bundeslade, ist die Machtzentrale des Universums. In Gottes Gegenwart selbst. Dorthin, wo alles seinen Ursprung genommen hat. In Gottes Gegenwart. Dort dürfen wir sein. Bundeslade, was war in der Bundeslade drin? 3 Dinge, wer weiß das noch? 10 Gebote, Aarons Stab und Manna. Das, was Gott geschenkt hat in der Wüste, um sein Volk zu ernähren. Auch alles verheißungsvoll, da könnte man jetzt auch wieder auf die ganzen Bilder eingehen. Die 10 Gebote erfüllt sind auch durch Jesus. Der Stab Aarons, der gesprost ist, hat auch eine lange Geschichte dahinter. Das Manna, das Brot des Lebens, auch wieder ein Anklang auf Jesus selber hin. Und auf diesem Deckel der Bundeslade, ja, dort ruht der Gnadenthron, Gottes Gegenwart. Dort ist wirklich die Einladung, das Bewusstsein, du stehst in Gottes Gegenwart, hier an seinem Thron. Ein Ort, ja, der Anbetung. Ein Ort, wo wir trotzdem, ja, auch mit allem, wie wir kommen, bei Gott sein dürfen. Wo wir als Priester vor ihn treten dürfen, weil wir berufen sind, in seine Gegenwart zu treten, weil wir berufen sind, Fürbitte zu sein, Gott zu dienen, weil wir seine Gegenwart genießen können, so wie David. Ein Tag ist besser als 1000 andere in Gottes Gegenwart. Und es kann dieses ganze Bild, das kann vielleicht eine Hilfe sein, im Gebet sich bewusst zu machen oder sich damit zu beschäftigen, wie können wir vor Gott treten. Und ich lade euch einfach ein, dass wir einfach mal einen kurzen Moment nehmen und wenn du magst, die Augen schließt. Und du hast jetzt viel gehört, einfach von dem, wie auch dieser ganze Heiligtum aufgebaut ist, mit allem, was irgendwie dazugehört. Und wenn du ins Gebet gehst vor Gott, dann darfst du eintreten, dich entscheiden auch mit Lobpreis, mit Jubel vor Gott zu treten. Hey, in der Gebetszeit kann es vielleicht auch mal gut sein, aufzustehen, vielleicht auch mal ein Lobpreislied zu singen zu Gottes Ehre, sich hinzuknien, wenn es angebracht ist. Beim Altar sich bewusst zu machen, was hat Jesus für mich getan, dass er das ein für alle Mal das Opfer war. Niederzuknien und zu sagen, hier lasse ich meine Rebellion, meine Schuld. Weiterzugehen an dieses Wasserbecken. Gottes Wort zu nehmen und sich damit füllen zu lassen. Waschen zu lassen, verändern zu lassen. Und dann geht's in dieses Heiligtum hinein. Mit den Säulen, die für Gottes Größe stehen. Gott der Held, Gott der Friedefürst, Gott der Starke. In seine Gegenwart trete ich jetzt. Dort darf ich sein, dort darf ich ihn bitten, dort darf ich anbeten. Der 7-armige Leuchter erinnert mich an den Heiligen Geist. Dass er mich füllen möchte. Dass es eine Flamme ist, die brennt. Die Schaubrottische, Brot des Lebens, was Jesus gibt. Ein Bild dafür, dass Gott treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Und der Räucheraltar, vielleicht zum Niederknien, vielleicht wirklich ein guter Ort auch zur Fürbitte, für die Gemeindeleitung, für meine Familie, für die Obersten des Landes, für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihm begegnen. Und dann der zerrissene Vorhang, durch den wir treten dürfen, in das Allerheiligste, direkt an seinen Thron, in seine Gegenwart, in die Machtzentrale des Universums. Dort dürfen wir sein, dort dürfen wir stehen, dort dürfen wir knien, liegen, wie auch immer, und einfach Gott begegnen. Wir dürfen ihn riechen, wissen, Gott ist da, dieser Wohlgeruch vom Räucheraltar. Und Gott, ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen. Das Gebet nicht einfach nur bedeutet, dass wir einfach was herunterbeten, was uns wichtig ist oder gerade in Sinn kommen, sondern dass du gerade dieses Bild der Stiftshütte gegeben hast, um ein Bild zu haben, wie es aussieht in deiner Gegenwart. Wie du vielleicht möchtest, dass es aussieht in unserem Herzen, wie wir dir begegnen können, Herr. Jesus, hilf du uns, dass wir gute Wege finden, dass wir so wie David beten können, einen Hunger bekommen nach deiner Gegenwart, dich zu suchen. Dass wir von Herzen erleben dürfen und sagen können, ein Tag bei dir ist besser als 1000 andere entfernt. Führe du uns tiefer in dieses Geheimnis, Herr. Und hab Dank für dieses Bild, für diese Verheißung, die mit deiner Stiftshütte hier gegeben sind. Amen.